Ich denke, wir freuen uns über den schönen Sonntag, aber man kann es nicht allen recht machen. Der eine ist schon wieder zu heiß, der andere zu kalt. So verschieden sind wir Menschen eben. Zu Beginn möchte ich euch was vorstellen. Wir wissen ja, die Monika Weinke hat immer ein Herz für Menschen, die in Not sind, besonders für Christen, die verfolgt werden. Und sie hat in Obendorf hat eine Aktion gestartet, wie wir Flüchtlinge helfen können. Der ein oder andere hat es in der Presse gelesen, dass sie in den Unterkünften wirklich Schwierigkeiten haben und verfolgt werden, besonders durch muslimische Mitbewohner. Und da hat Obendorf eine Aktion gestartet, hat diese Dinge gesammelt und setzt sich dafür ein, um praktisch die Situationen zu verbessern. Ich lese mal ganz kurz vor. Als zunehmend darüber berichtet wurde, dass christliche Flüchtlinge auch in deutschen Unterkünften benachteiligt, bedroht und täglich angegriffen werden, begann Obendorf damit, entsprechende Vorfälle von Diskriminierung und Gewalt zu dokumentieren. Dies geschah aus der Überzeugung, dass es unser gemeinsamer Auftrag als Christen ist, sich der Nöte unserer bedrängten Glaubensgeschwister anzunehmen und für sie einzutreten. Zusätzlich erreicht uns dringend Hilferufe vieler Verantwortungsträger, die von Seiten der Politik und der Behörden keine Unterstützung erhielten. Ein kleines Beispiel dazu. In den Unterkünften, in der wir untergebracht sind, setzt der Security die Ordnung nicht durch. Wir werden jeden Morgen um 5 Uhr von den lauten Azan, also von den Gebetsrufen der Muslime, geweckt. Also hier in den Lagern bei uns, gell? Die Lage verschlimmert sich, sobald man sich beschwert, denn sie sagen, dies sei das Recht der Muslime. Außerdem können sie uns ungestraft beleidigen. In der Unterkunft haben 2 meiner Freunde schon Todesdrohungen erhalten. Ihnen wurde ihr Kreuzanhänger vom Hals gerissen. Keiner von uns traut sich mehr, ein Kreuz zu tragen. Um diese Situation zu verbessern und zu unterstützen, hat Obendorf eine Aktion gemacht und hat Karten gedruckt, wo sie die Situation verbessern wollen mit bestimmten Punkten. Und es ist ein Brief an die Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben hast. Das wäre die Chance. Also du brauchst bloß noch deinen Namen und Adresse eintragen, 45 Pfennig, Briefmarke und einwerfen. Cent. Au. Cent. Also lest euch auch durch, ob ihr das wirklich wollt. Die Karten, die Monika hat Karten besorgt. Die habe ich außen auf den Glastisch gelegt. Ja, also einfacher geht es nicht mehr, würde ich sagen. Das vorab. Jetzt muss ich mein Zeichen ein bisschen ordnen. Ich dachte, da abnehmen, oder? Sieht doch schon mal schön aus. Ich möchte heute ein Thema behandeln, das, denke ich, ich bin überzeugt, jeden Christen in seinen Leben begegnet. Und in den verschiedensten Lebenssituationen und Facetten. Weil, wenn wir uns anschauen, wir sind so verschieden. Ja? Ich sehe, der eine ist heute zu warm, der wechselt, der andere schwitzt, der andere hat noch ein bisschen Jacken an, weil es noch zu kalt ist. Und so ist es auch mit unserer Gefühlswelt. Ja? Mit unseren alltäglichen Dingen, die uns umgeben. Wir sind einfach so verschieden. Ja? Aber in diesen verschiedensten Situationen und Facetten hinein sind wir mit unserem Leben gestellt, auch mit unserem Glaubensleben. Und auch in Situationen, die teilweise schwierig sind für einen. Situationen, die den Glauben in Schwanken bringen können. Und ich will heute mit euch über Versuchungen, Prüfungen nachdenken. Laut Wörterbuch umfasst Versuchen Begriffe wie prüfen, auf die Probe stellen, aber auch zum Bösen verlocken. Also Versucher, Verlocker zum Bösen. Und ich denke, wir können nicht mehr und am besten von Jesus lernen. Wie ist Jesus damit umgegangen? Und viele kennen das, wir lesen das aber trotzdem aus Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Und die Bibel, wie Sie wissen schon, was jetzt kommt, das ist die Versuchungsgeschichte von Jesus. Und von der können wir lernen. Also Matthäus 4, 1 bis 11. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als es 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbeten willst. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Liebe Geschwister, manche meinen, der Ausgang der Versuchungsgeschichte sei doch von vornherein klar gewesen. Das ist doch Gottes Sohn. Ja, schließlich ist doch Jesus Gottes Sohn. Also damit ist er doch von vornherein sündlos und von vornherein außer Gefahr. Irgendwie denke ich mal, das ist manchmal so in unserem Denken drin. So, es gibt ja auch so, habe ich vor kurzem mal im Fernsehen gesehen, so Chefs, die eine Fabrik aus Neugierde einmal eine Woche lang, einen Tag und eine Nacht schickt am Band mitarbeiten, um zu sehen, wie es einem da eigentlich ergeht. Und wenn er sieht, ich habe zwei linke Hände und in der Nacht die Arbeit backe ich einfach nicht, dann kann er ohne Probleme zu jeder Zeit aufhören. Ohne Verlust, vielleicht um sicher reicher an Erfahrung und zum Vorteil, denke ich, fürs Betriebsklima. Aber der Chef, der setzt nicht seine Existenz aufs Spiel. Sein Experiment verläuft letztlich, denke ich, abseits von jeder Gefahr und ernster Konsequenz. Bei Jesus ist es ganz anders. Seine Versuchung läuft nicht in einen abgesicherten Bereich. Jesus wird mit voller Wucht den Angriffen des Teufels ausgesetzt. Mit der Möglichkeit, den Kampf zu verlieren. Die Versuchungsgeschichte ist kein Experiment oder ein Marionettentheater, bei dem alles von außen gesteuert wird und der Teufel von vornherein keine Chance hat. Es ist bitterer Ernst, bei dem alles auf dem Spiel steht. Ich würde sagen, ein Kampf mit offenem Ausgang. Der Teufel wie Jesus nach unten ziehen. Nach unten, auf seine Seite, weg vom Vater. Zu ihm, in die Gottesferne, also zu ihm hin. Jesus hätte in der Tat aus der Gemeinschaft mit dem Vater herausfallen können. Der Teufel versucht Jesus in seiner Mission zum Straucheln zu bringen. Ein Sünder kann nicht mehr stellvertretend für andere Sünder sein Leben geben und deren Sünde auf sich nehmen. Das hat der Teufel gewusst. Jesus schwebt nicht einfach über den Dingen, sondern er steht vor dieser Herausforderung. Er steht am Abgrund der Sünde. Es ist also kein Spiel, kein Geplänkel, auch kein innerer Gewissenskonflikt, der sich dort wirklich in der heißen Wüste dort abspielt. Es ist ein Kampf um alles oder nichts, würde ich sagen. Ein Kampf mit offenem Ausgang. Ein Kampf um den weiteren Weg von Jesus und ein Kampf um uns alle. Ob wir zu Gott kommen können oder mal so brutal gesagt oder zum Teufel gehen müssen. Und das ist es gegangen. Alles oder nichts. Viele Menschen meinen, Jesus sei in die Welt gekommen, um uns eine menschlichere Lebensauffassung, ich sage es immer so, das ist so das, nur das soziale Evangelium beizubringen. Nee, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um uns aus der Befehlsgewalt der Finsternis herauszureißen. Steht in 1. Johannes 3, Vers 8. Um für unsere Schuld mit seinem Leben zu bezahlen. Wir sind deshalb alle in diesen Kampf mit hineingestellt, um dem es nicht um ein bisschen mehr oder weniger christlicher Tradition geht, sondern da geht schlicht und einfach um Sieg oder Niederlage. Verloren gehen oder die Möglichkeit der Rettung. Ewige Verdammnis oder die Möglichkeit zum ewigen Leben. Gehen wir deshalb mal mit Jesus seinen Weg. Es geht an, die erste Versuchung aus Steinen Brot. Der Jordan fließt mitten durch die Wüste. Jesus ist getauft worden und geht jetzt in die Wüste. Er bleibt dort 40 Tage und 40 Nächte. Erstmal bin ich über die Zahl 40 gestolpert, weil das lesen wir öfters in der Bibel. 40 Tage und Nächte steigt das Wasser der Sintflut. 40 Jahre lang ist Israel Manna in der Wüste. Und jetzt lesen wir von 40 Tage und Nächte in der Wüste. Ich kenne die Zahlensymbolik nicht. Ja, haben wir damit nicht beschäftigt, aber mir ist so vorgekommen, wie wenn es so eine vollkommene Zeit und Ort ist, an dem man alleine mit Gott beschäftigt ist und man nicht abgelenkt wird. Da ist Gott einem begegnet wie Mose. Aber nicht nur Gott begegnet einen, es kreuzt auch der Versucher auf. Es kreuzt auch der Teufel auf. Und eben dieser tritt zu Jesus und gibt ihm einen Rat. Wir haben gelesen, du hast Hunger. Du bist doch Gottes Sohn. Das wurde doch dir gerade in der Taufe bestätigt. Also sprich und sag, dass aus diesen Steinen Brot wird. Also die erste Versuchung geht ums Brot, um Leiblichkeit, um Hunger, um Bedürfnisse. Und ich denke, ich sage es mal so, mit dem Ausdruck jetzt mal ins Beispiel hinein, Wüstenzeiten kennen wir alle, wo wir an unsere Grenzen geführt werden, wo es unwirklich und kärglich und hart zugeht. Besonders wir jetzt leiblich, äußerlich nicht, aber innerlich dürsten und hungern. Und der Teufel sagt, selbst ist der Mann. Er sagt zu Jesus so ungefähr, setz deine Gaben für dich selber ein. Jesus, warte nicht, bis Gott dir hilft. Du hast doch die Möglichkeit, mach aus Steinen Brot. Und genau solche Dinge begegnen uns. Mal ein paar Beispiele. Ein Arbeitsloser, der anscheinend keiner mehr will. Jede Bewerbung schreibt er umsonst. Würde ich sagen, Wüstenzeiten, schwere Zeiten. Und da lockt die Wahrsagerin im Fernsehen und sagt, ich zeig dir, wie deine weitere Zukunft aussieht. Bin mal in Not? Einfacher. Da sitzt der Schüler oder der Student in der Klassenarbeit. Versetzung steht auf dem Spiel. Und auf diese Note kommt es an. Wüstenzeiten, schwierige Zeiten. Und das Heft des Nachbarn, das liegt doch so günstig und der ist doch gut. Ein Blick genügt. Ja? Schwierigere Dinge. Da ist doch der chronisch Kranke, Wie viele Ärzte hat sie schon aufgesucht? Vergeblich. Höchsten Zeiten, schwierige Zeiten. Ob sie es nicht noch einmal bei einem Heiler versucht? Vielleicht kann der ja helfen. Angebote sind genügend da. Oder jetzt kommen wir von der Olympiade. Der Profi, jahrelang hat er gekämpft, trainiert, aber für Siegespodest hat es doch nicht ganz gereicht. Die anderen sind immer noch ein kleinen Tick schneller. Doch es gibt ja Möglichkeiten. Vielleicht kommt es ja mit dem Doping da gar nicht heraus. Und so viele andere tun es doch auch. Liebe Gemeinde oder liebe Geschwister, ich glaube, wir alle können in unserem persönlichen Leben diese Wüstenzeiten, in den verschiedensten Dingen, von einem ist das Geld, von anderen ist die sexuelle Veranlagung, wir sind einfach verschieden. Deshalb tritt der Versucher auch auf die verschiedenste Art an uns heran. Zeiten, die uns zermürben, wo die Kräfte schwinden. Und der Verteufel tritt an uns heran, und er ist nicht blöd, der schmeichelt sich ein. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Warte nicht, bis Gott dir hilft. Das ist so, mach aus Steinen Brot. Was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und es ist wichtig, diese Antwort nicht falsch zu verstehen. Jesus sagt nicht, der Mensch braucht überhaupt kein Brot. Er sagt auch nicht, als Sohn Gottes leide ich überhaupt keinen Hunger. Ich könnte problemlos nochmal 40 Tage fasten. Er sagt schon gar nicht, das Irdische, das Materielle interessiert mich nicht. Darüber bin ich erhaben. Nee, so gerade nicht. Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch wie wir und hat dieselben Empfindungen gehabt wie wir. Er hat Hunger und Durst wie wir und er weiß um die natürlichen Bedürfnisse des Menschen und er nimmt sie auch ernst. Jesus weiß um die Vergänglichkeiten menschlichen Lebens. Am Brot allein stirbt der Mensch. Komische Aussage, oder? Am Brot allein stirbt der Mensch. Ja? Wer fürs Brot allein lebt, geht daran zugrunde. Das Materielle allein macht nicht satt. Wir wissen alle, Beispiele. Es gibt Kinder, die das teuerste Spielzeug haben, denen alle erdenkliche Freizeitvergnügen geboten werden. Und doch sind sie allein unglücklich nicht geborgen. In der Altenpflege hat es in den letzten Jahren vielerorts Umdenken gegeben. Es hat geheißen früher, sauber, sicher, satt. Das war das Wichtigste. Es sind 100% keine Fehler. Aber das alleine reicht längst nicht aus, haben wir festgestellt. Zuwendung. Berührung, Ansprache, Beschäftigung, freundliches Lächeln. Die Menschen brauchen Nahrung für die Seele. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, so sagt Jesus. Arbeit ist ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist zu wissen, ich bin Jesus unendlich viel, unendlich mir viel wert. Unabhängig von meiner Arbeitsstelle. Die Versetzung ist ganz wichtig. Gesundheit ist ganz wichtig. Erfolg ist ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist Jesus. Das Vertrauen auf ihn, seine Worte, seine Nähe, seine Liebe, seine Vergebung. Leben ist nicht nur satt werden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und so gibt sich der Versucher zunächst geschlagen. Die Steine, die dürfen Steine bleiben. Und Jesus wird kein Brotkönig. Leben ist nicht nur das, dass man satt wird. Zweite Versuchung. Ich würde mal so sagen, als Überschrift würde ich den geben, Jesus als gefeierter Held. Der Teufel war ziemlich schnell wieder zur Stelle. Da hat es eigentlich keine, irgendwie habe ich das Empfinden, keine Pause gegeben. Und nimmt Jesus mit auf die Zinne des Tempels. Auf der einen Seite geht es auf den Tempelplatz hinunter. Dort sind viele Menschen. Auf der anderen Seite geht es 40 Meter ins Kidron-Tal hinunter. Jetzt geht es um Anerkennung und um Glauben. Jesus, wenn du hier runterspringst und dank deiner Schutzengel überlebst, dann bist du doch der gefeierte Mann. Dann bist du mit einem Schlag der Held der Nation. Und außerdem, da macht es doch allein viel leichter, an dich zu glauben. Jesus, spring. Das ist doch ein sichtbarer Erweis deiner Macht, deines Glaubens, deiner Stärke. Damit ist uns doch allen geholfen. Und diesmal benutzt der Teufel sogar ein Bibelwort. Der Teufel kennt sich aus in der Bibel. Aber er reißt dieses Wort aus dem Zusammenhang. Denn wenige Zeilen später heißt es im Psalm 91, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Auf Jesus bezogen. Was wäre das für eine Liebe und was für ein Glaube, der den himmlischen Vater herausfordert, der Gott vorschreibt, was er zu tun hat. So wird Glaube zum Geschäft. Ich glaube, ich bin fromm, ich lese die Bibel und du Gott, du sorgst für meinen Schutz. Du bewahrst mich vor Unglück. Du machst mich gesund. Du gibst mir, was ich mir wünsche. Und dieses Tauschgeschäft wird bis heute angepriesen. Mitunter auch von vermeintlich besonderen frommen Christen. Sie sagen, dass sie fromme Christen sind. Sie sagen, wer glaubt, wird nicht krank. Und bist und bleibst du krank, dann glaubst du noch nicht genug. Es ist nicht die Stimme der Bibel. Ich denke, es ist die Stimme des Teufels, die Menschen in Not und Bedrängnis bringt und von Gott wegführt. Jesus kontert: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dieses Bibelwort steht wenige Zeilen nach dem israelitischen Glaubensbekenntnis. Dort lesen wir: Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Glaube ist kein Geschäft. Glaube ist Beziehung. Glaube ist Vertrauen. Oft auch gegen den Augenschein. Allein um Gottes Willen geht es, weil er uns liebt. Glauben heißt Wissen um Jesu Verheißungen und Versprechen. Und gleichzeitig die Schwierigkeit des Nachsprechens, des Nachbetens von Jesu Worte. In Gethsemane, was hat er gesagt? Vater, nicht ich will, sondern wie du willst. Glaube ist nicht zuerst Glaube an die Wunder von Jesus, sondern das Vertrauen auf den Gekreuzigten, der für uns gestorben ist und Auferstandenen. Haben wir heute früh gehört, der für uns lebt. Dritte Versuchung. Ich würde Überschrift geben: Fast. Grenzenlose Macht. Ich betone das Wort fast. Grenzenlose Macht. Der Teufel gibt nicht auf. Und er zeigt sein wahres Gesicht. denn jetzt geht's um Macht. Er redet Jesus auch nicht mehr als den Sohn Gottes an. Ich denke, Satan macht Jesus jetzt das Angebot, sein Sohn zu werden. Was sagt er? Bete mich an. Was für eine Versuchung für Jesus. Er kann alle Macht, alle Herrlichkeit haben, ohne den Weg des Leidens zu gehen. Der Satan geht aufs Ganze. Jesus, fall vor mir nieder. Das ist doch die Chance, alle Macht, alle Herrlichkeit der ganzen Welt gehört dir. Du bist angesehen. Du bist geachtet. Am Kreuz bist du verflucht. Du wirst verspottet und ausgelacht. Das ist doch der Weg des Scheiterns. Bei mir bist du auf der Seite des Sieges. Auf, Jesus, knie nieder. Bet mich an. Und Jesus? Das interpretiere ich jetzt, das weiß ich nicht genau, aber ich denke, er sieht uns. Er sieht dich. Er sieht mich. Er sieht, wie wir in die Macht des Bösen versklavt sind. Das Gute wollen wir, aber wie oft tun wir das Schlechte, das Böse, hat sogar Paulus gesagt. Jesus sieht uns beladen mit Sünden und Schuld. Er sieht in unser Innerstes, in unsere Herzen und sieht die Dunkelheit, die uns umgibt. Jesus sieht die verlorene Menschheit und sagt, geh hinweg von mir, Satan. Oder heute würde man einfach sagen, pack dich, Teufel. Nur eins gilt auf dieser Erde. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Es geht um den Namen Gottes, um sein Reich, um seinen Willen. Es geht darum, dass Gott zum Zug kommt. Das ist der Wille des Vaters, dass der Sohn gehorsam ist und nicht den Weg der Macht geht, sondern den Weg ans Kreuz. Versucht für uns. Jahre später, auf Golgatha, da wird Jesus noch einmal versucht, genau mit denselben Worten des Teufels. Gaffende und johlende steht die Menge unter dem Kreuz. Sogar die hohen Priester und Schriftgelehrten, die Obersten des Volkes sind gekommen. Und sie versuchen Jesus und rufen laut aus, steig doch herab vom Kreuz. Wenn du der König Israel bist, dann glauben wir. Du hast doch gesagt, du bist Gottes Sohn. Der Teufel mag das Kreuz nicht. Er wollte alles tun, damit nur das nicht geschieht, dass Jesus für uns stirbt. Und dass Menschen an den gekreuzigten, auferstandenen Jesus glauben und sich vergeben lassen. Doch Jesus bleibt treu. Die Geschichte im Matthäus-Evangelium endet damit, dass der Teufel geht und die Engel Gottes kommen und Jesus dienen. Liebe Geschwister, für uns ist das geschehen. Jesus wurde für uns versucht, damit wir die Errettung bekommen. Was ist mit unseren Versuchungen? Wir brauchen uns nicht zu wundern. Versuchung gibt es auch bei uns. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir in seiner Spur bleiben. Und dann geschieht es immer wieder, dass sich über uns der Himmel öffnet und wir die Nähe von Jesus, die Nähe Gottes spüren. Und ihm allein wollen wir vertrauen. Amen. Ich habe noch eine Geschichte gefunden, die uns vielleicht ein bisschen hilft. Habe ich gefunden in Überlebensgeschichten. Es heißt festgebunden und doch frei. Eine ganz bekannte Geschichte, die kennen wir meistens aus den Sagen. Odyssee kam auf seiner Fahrt an die Insel der Sirenen. Die Sirenen faszinierten ihn mit verführerischen Stimmen. Die Seeleute so sehr, dass sie ihren Kurs aufgaben um in jenen herrlichen Stimmen zu folgen. Aber der neue Kuss war tödlich, denn die Schiffe zerschellten an den Klippen. Odyssee ließ sich von seinen Gefährten an den Mastbaum binden, damit er nicht von den verführerischen Stimmen verlockt werden konnte. So entkam er der unwiderstehlichen Versuchung und überlebte. Auch wir sind auf der Fahrt unseres Lebens von manchen Stimmen und Verführungen bedroht. Lassen wir uns ganz fest an das Wort Gottes binden, damit wir frei bleiben von allen anderen Mächten und Diktaten, Stimmen und Einflüsterungen. In den gefährlichen Fahrwasser unserer Zeit müssen wir den richtigen Kurs halten und dürfen nicht ins Verderben abweichen. Und dazu müssen wir uns anbinden lassen von den Gefährten, die mit uns auf den Weg des Lebens sind. Wenn wir uns an die Liebe Jesu anbinden lassen, sind wir frei. Wer meint, frei zu sein, wird von anderen Mächten gebunden. Wer kindlich abhängig ist von Jesus und seinem Wort, wird königlich unabhängig von allen anderen Stimmen. An Jesus festgebunden, das ist die Freiheit des Lebens. Dazu 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gott möge uns behüten und bewahren, auch in solchen Situationen, die uns in unserem Leben begegnen. Und ich bin sicher, diese Begegnungen hat jeder in seinem Glaubensleben. Aber ich muss auch sagen, Gott ist ein vergebender Gott. Er gibt auch die Möglichkeit, wenn wir versagt haben, zu ihm zu kommen und um Vergebung zu bitten.